Nah dran gehen in die spannende Welt der Genossenschaften, dem Podcast des Raiffeisenverbandes Südtirol. Heute mit Vicky Rabensteiner.
Herzlich willkommen zu Nah dran gehen. Wir befinden uns heute in einem Sitzungssaal der Raiffeisenkasse Wipptal, eine ehemalige Gaststube voller Holz und sehr warm, runder Tisch. Wir treffen hier Christina Pupp, die bis vor kurzem die Direktorin der Raiffeisenkasse war. Herzlich willkommen, Christina, und danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Sehr gerne, danke für die Einladung. Es war viel kaltes Wasser, aber wir haben wirklich schwimmen gelernt. Also ich habe diese Tätigkeit hier nicht so als Arbeit gefühlt, das war mein Leben. Ich hatte nie Probleme mit den Männern. Sie haben mich immer unterstützt und ich hatte auch sehr viele männliche Promotoren.
Personalentwicklung, Kommunikation und ihre Familie sind die Themen, für die Christina Pupp immer gebrannt hat. Ich kann, weil ich will, was ich muss. Diese Maxime von Immanuel Kant hat sie ein Leben lang begleitet. 25 Jahre lang war sie Direktorin der Raiffeisenkasse Wipptal und man kann sicher sagen, die Arbeit macht etwas mit einem. Die Arbeit beeinflusst den Menschen, aber auch den Betrieb und alle Mitarbeiterinnen, die für ihre Arbeit brennen. Über all das sprechen wir heute mit Christina Pupp hier in Sterzing bei Nah dran gehen. Christina, es sind erst wenige Wochen seit deinem Eintritt in den Ruhestand vergangen. Fehlt dir schon etwas? Wie fühlt sich das Ganze an?
Also im Moment fehlt mir noch nichts, aber trotzdem, wenn ich die Bank betrete, ist ein anderes Gefühl. Also früher, wenn ich in die Bank gekommen bin, dann sah ich das eine, das andere, was ich schon verändern möchte oder was mir aufgefallen ist. Und mit dem muss ich mich jetzt zurückhalten. Mir fällt wieder das eine oder andere auf. Ich sage das dann meinem Nachfolger im stillen Kämmerchen. Aber das ist nicht so einfach, also als andere Person in die Bank zu kommen.
Das kann man sich vorstellen. Auch der Obmann unseres Raiffeisenverbandes, Herbert von Leon, hat in seiner Rede bei der diesjährigen Jahresvollversammlung der Raiffeisenkasse Wipptal gesagt, wenn man auf ein ganzes Arbeitsleben und auf 25 Jahre Direktion zurückblickt, dann ist das mehr als eine berufliche Laufbahn. Das ist ein Lebenswerk. Wie siehst du das?
Also ich sehe das jetzt nicht unbedingt als ein Lebenswerk, ist für mich ein bisschen hochtrabend. Aber ich sehe es mehr als Ergebnis von einer Tätigkeit der Arbeit, die ich immer sehr gerne gemacht habe und die mich sehr erfüllt hat und immer Freude bereitet hat.
Und da sieht man auch diese Maxime des Philosophen Immanuel Kant, die dich begleitet. Ich kann, weil ich will, was ich muss. Wie bist du auf diese Maxime gekommen und wie hast du sie erlebt in all diesen Jahren?
Also diese Maxime hat mich sehr oft begleitet und war auch eine starke Hilfe für mich. Entstanden ist das im Jahr 2000. Es war im April, mein Vorgänger war schon schwer erkrankt. Ich musste das erste Mal alleine eine Vollversammlung organisieren mit Neuwahlen. Und kurz davor, also vor der Vollversammlung, 3 Tage vorher, war meine Tochter knapp 2 Jahre mit einer Darminfektion im Krankenhaus. Also die Vorbereitung für diese Vollversammlung erfolgte im Krankenhaus auf einem Laptop. Und dort bin ich durch Zufall auf diese Maxime von Kant gestoßen. Und dann habe ich mir gedacht, also das hilft mir jetzt. Ich kann, weil ich will, was ich muss. Und das hat mich eigentlich die ganze Berufsleben begleitet, aber auch privat. Also in schwierigen Situationen immer wieder dies und das hat funktioniert.
Als du damals eben 2000 dann auch die Direktion übernommen hast, warst du eine der ersten Bankdirektorinnen in der Raiffeisenwelt überhaupt. Wie war der Zuspruch? Gab es Misstrauen? War mehr Neugierde vorhanden? Welche Gefühlswelt hat sich da aufgetan?
Zuerst hatte ich mir, wie ich den Auftrag bekommen hatte, beziehungsweise der Verwaltungsrat mich darauf angesprochen hat, habe ich mir Bedenkzeit genommen. Ich hatte ja eine kleine Tochter. Nach 6 Monaten, auch weil die Mitarbeiter mich unterstützt haben, habe ich gesagt, okay, gemeinsam mit meinem Stellvertreter Benno Linzer, okay, springen wir ins kalte Wasser. Es war viel kaltes Wasser, aber wir haben wirklich schwimmen gelernt. Aber der Zuspruch war immer sehr groß. Also vor allem auch, weil es hier und da auch wieder das Thema war, Frauen in der Führung, wie verhalten sich die Männer. Ich hatte nie Probleme mit den Männern. Sie haben mich immer unterstützt und ich hatte auch sehr viele männliche Promotoren. Mhm. Also von dieser Seite kann ich wirklich sagen, ich hatte keine Schwierigkeiten.
Du hattest keine Schwierigkeiten, aber im Laufe der Jahre ist die Arbeit in der Direktion und wahrscheinlich für eine Kasse ganz generell anspruchsvoller und sehr viel komplexer geworden. Wie hat sich das angefühlt? Wächst man hinein in ein steigendes Regelwerk der Regulatorien oder Wie verändert sich auch die Arbeit in all diesen Jahren?
Also die Arbeit hat sich sehr verändert. Vor allem auch, wenn ich meine ganze Laufbahn anschaue, also wenn ich vor 40 Jahren begonnen habe, bestimmte Dienstleistungen gibt es gar nicht mehr. Und vor allem hat sich die Regulatorik sehr verstärkt. Aber auch der Umgang mit Menschen, sei es mit Mitarbeitern, mit Kunden, hat sich also sehr verändert. Die Mitarbeiterführung ist, wenn ich zurückdenke an meinen Vorgänger, also eine Kehrtwende von 360 Grad. Das wäre nicht mehr möglich gewesen, Mitarbeiter so zu führen wie vor 40 Jahren. Das hat sich sehr verändert. Aber ich muss sagen, auch zum Positiven. Es waren Herausforderungen, große Herausforderungen. Auch eine Maxime von, glaube ich, von Schweizer war das, man muss Menschen mögen. Und wenn man in einer Führungsposition ist, dann muss man Menschen mögen und mit Empathie auch eine sehr große Genugtuung empfinden, wenn man das mit den Mitarbeitern so richtig toll hinbekommt. Ich glaube, das ist uns gelungen.
Ich wollte es vorwegnehmen. Also jetzt in der Raiffeisenwelt ist deine Führung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr bekannt, also zwischen empathisch und auch motivierend. Was ist eigentlich das Geheimnis einer guten, erfolgreichen Mitarbeiterführung, die ja jetzt viel wichtiger ist in Zeiten des Arbeitskräftemangels? Früher konnte man vielleicht sagen, wenn einer geht, kommt der Nächste. Dem ist es bei Weitem nicht mehr so. Was ist eigentlich das Geheimnis eines guten Mitarbeiterstabs und der Führung dahinter?
Eines hat mir mein Großvater mitgegeben: Mit dem Hut in der Hand kommt man durch das ganze Land. Also Respekt und Wertschätzung gegenüber anderen. Und vor allem habe ich das gemerkt bei den Mitarbeitern, dass nicht ich im Vordergrund stehe, sondern die Mitarbeiter, dass man ihnen Freiräume lässt, sie auch beobachtet und irgendwie ein bestimmtes Gefühl entwickelt, man hat der Mitarbeiter Probleme. Wobei ich festgestellt habe, diese Probleme sind meistens nicht aus der Arbeit, sondern kommen aus dem privaten Bereich. Und wenn man es schafft, hier die Verbindung herzustellen, dann bekommen auch den Zugang zu den Mitarbeitern, sie werden offen und es wird Vertrauen aufgebaut. Und ich glaube, das ist mir schon ein bisschen gut gelungen. Ich möchte mir nicht in den Vordergrund stellen, aber das, glaube ich, ist gelungen. Und ich habe auch jetzt noch ein sehr gutes Feeling mit meinen Mitarbeitern. Wenn ich jetzt heute die Bank betreten habe und wenn der ein oder andere sagt, na, du fehlst uns, das ist was anderes. Also es gibt schon eine bestimmte Genugtuung.
Man sieht, die Arbeit hier war auch gleichzeitig das Leben. Aber wie hältst du es mit dem Thema Abgrenzung? Was ist das, was ist die Arbeit selbst und was ist das Leben, das ja auch unaufhörlich voranschreitet?
Also ich habe diese Tätigkeit hier nicht so als Arbeit gefühlt, das war mein Leben. Und ich habe das auch, wissen wir, irgendwo so nicht optimal hinbekommen, auch mit dem Privaten, aber auch durch die Arbeit. Ich habe mich also sehr viel so Fachliteratur gelesen, habe dort auch Freundschaften geknüpft mit Beratern oder auch über Redakteure mit Fachzeitschriften. Und habe auch dort was Privates mit hineingenommen. Und auch Arbeit war auch mit Privates, aber diese Mischung hat mir nachher, muss ich sagen, das hat mir gefallen und ich habe da wirklich auch Genugtuung gefunden.
Also du sprühst auch jetzt noch vor Energie. Wie ist es für deine Tochter? Sieht sie dich als Vorbild? Weil jede berufstätige Frau ist ja gleichsam auch Vorbild und lebt etwas, das sie in die Familie hineinträgt und das für Söhne vor allem auch und für Töchter wichtig ist zu sehen, dass es machbar ist, das Berufsleben mit einer Familie unter einen Hut zu bringen. Wie sieht deine Tochter das vielleicht damals und auch jetzt ein bisschen aus der Distanz?
Also meine Tochter hat sich auf das ein und andere verzichten müssen. Aber im Vordergrund, also an erster Stelle, stand immer meine Tochter. Und ich habe auch freiwillig auf einige Dinge auch verzichtet, für mich persönlich. Aber was ich meiner Tochter wirklich mitgegeben habe und was ich heute auch noch sage, sie hat immer gemerkt, ich habe Freude an der Arbeit. Und ich habe ihr auch immer gesagt, mach das, was dir gefällt. Und solltest du einmal keine Lust mehr haben, das mach, such was anderes. Denn meine Maxime war auch, wenn ich 2 Wochen unzufrieden, also mit lustlos zur Arbeit gehe, dann suche ich mir was anderes. Aber sie hat immer gesagt, ich gehe wieder mit Freude hin. Und dort, glaube ich, bin ich sicher kein Vorbild für sie. Aber in diesem Sinne schon, dass sie gesehen hat, ich mache das mit Freude und sonst würde ich was anderes machen.
Du warst ja nicht nur Bankdirektorin in dieser Zeit, sondern auch in vielen Verwaltungsräten bzw. Komitees. Teil des Ganzen, ich nenne jetzt hier stellvertretend das Marketing-Fachkomitee, dort warst du dabei. Strategie und Organisation, hast du gesagt, waren immer deine Steckenpferde. Wie kann man sich dort einbringen aus der Bankenwelt in Richtung Marketing?
Also Marketing, wie gesagt, wenn ich zurückdenke an meine Studienjahre, den 80er Jahren, war Marketing noch nicht das Thema. Aber wir haben da schon also einen Kurs, also ein Seminar besucht mit Marketing, hat mir gefallen. Und auch wenn ich in der Raiffeisenkasse begonnen habe, habe ich zum Glück, mein Vorgänger war ein reiner Praktiker, aber ich hatte die Möglichkeit, meine Theorie mit der Praxis zu verbinden. Und Marketing hat mir immer gefallen. Es war was Neues, man konnte was probieren, man konnte mutig sein. Und auch im Fachkomitee, also strategische mit den operativen zu verbinden, also strategisches Marketing, Wobei ich gemerkt habe, es ist wesentlich schwieriger für eine Organisation Marketing zu machen mit 39 unterschiedlichen Realitäten wie zum gleich hier in der Bank. Aber die Herausforderung, das hat mir gut gefallen und auch ein bisschen das Kreative. Aber vielleicht, wenn ich zurückdenke, hätte man vielleicht ein bisschen mutiger sein können. Aber das kann ja noch kommen.
Also du hast es angesprochen, es sind ja 39 Raiffeisenkassen, die man unter einen Hut bringen musste und muss. Und ein Hut ist der IPS, der zum Wohle dieser 39 Kassen agiert. Du warst von Beginn an dabei, du bist Teil des Verwaltungsrates gewesen. Im Herbst wurde das 5-jährige Bestehen des IPS gefeiert. Was konnte man in diesen Jahren bewirken, aufbauen und schon voranbringen?
Der Start war nicht sehr einfach, beziehungsweise ist noch, man muss, also die Raiffeisenkassen, ich spreche noch in der Wir-Form, muss mit dem Leben lernen. Aber ich finde, wie gesagt, ich war immer überzeugt vom IPS, weil mit IPS die Möglichkeit besteht, wir bleiben eigenständig, aber können trotzdem von der Gemeinschaft daraus Nutzen ziehen. Wir müssen daraus, die Raiffeisenkasse muss noch ein bisschen die Philosophie des IPS verstehen. Weil ein weiter wie bisher, das muss erst auch hinein in den Köpfen noch reifen, das geht nicht. Aber ich glaube, mit den IPS ist für uns wirklich die Chance, dass wir unsere Selbstständigkeit weiterhin bewahren. Und nicht eine Aufgabe der Selbstständigkeit, wie es zu Beginn von einigen also vermutet wurde. Aber ich glaube, dieses Gemeinsame, das bringt uns wirklich weiter und ist auch im Sinne von Friedrich Wilhelm Raiffeisen.
Wenn es jetzt um das Thema Weiterbringen, Weitergehen geht, du hast jetzt Zeit nach deinem Eintritt in den Ruhestand auch für Reisen. Gibt es für dich einen ganz persönlichen Sehnsuchtsort? Gibt es Welten, wo du hin möchtest? Möchtest du eine Weltreise unternehmen? Was sind deine nächsten Ziele als Mensch jetzt ganz persönlich?
Also Weltreise ganz sicher nicht. Ich bin keine Weltreisende. Also ein Sehnsuchtsort, mein Ort, wo ich wirklich ausspannen kann, entspannen kann, ist die amalfitanische Küste, also Sorrent, die Ortschaften rund um Sorrent. Also ich liebe diese Ortschaften und auch die Menschen. Es ist also wirklich so zuvorkommende, höfliche Menschen. Also dort würde ich sicher immer wieder dorthin fahren. Aber was ich wirklich auf dem Plan ist Skandinavien. Also dort diese also skandinavischen Länder und auch Norddeutschland, die Norddeutsche Ostsee, Nordsee, also diese Orte, die werde ich besuchen.
Konntest du in deiner Zeit eben nochmals aus der Bankenwelt auch die Finanzzentren der Welt bereisen? War das für dich manchmal ein Ziel, dass ich sage, ich fahre nach Frankfurt, ich fahre zur Banca d'Italia in Rom? Wie kann man das sich vorstellen? Bleibt man in Sterzing und ist vernetzt oder fährt man wirklich ab und an vor Ort?
Also wie gesagt, vernetzt habe ich wirklich durch das Lesen von Fachzeitschriften und auch von Beratern, die wir in der Bank immer wieder vom Ausland auch geholt haben, habe ich Freundschaften entwickelt. Aber Finanzzentren in Frankfurt habe ich gesehen, aber das hat mich nicht so sehr gereizt. Gereizt hat mich die Banca d'Italia. Auch durch die Inspektoren, mit denen ich auch eine bestimmte Freundschaft aufgebaut habe in der Vergangenheit, die hier waren. Und Banca d'Italia hat mich immer interessiert. Auch rundherum Banca d'Italia, wie die Vorgehensweise ist, die Inspektionen, das hat mich interessiert. Aber EZB auch, aber diese Gelegenheit konnte ich nicht nutzen. Es wäre die Gelegenheit gewesen, aber die konnte ich nicht nutzen.
Ihr seid ja auch mehrfach nach Rom gereist. Gibt es das, dass man im Inneren des Palazzo auch die Tresorräume ansehen kann? Oder wie kann man sich das vorstellen? Liegen die Goldreserven überhaupt in Italien?
Nein, die Goldreserven liegen nicht, habe ich auch erst erfahren, nicht in Italien, liegen außerhalb des Staates. Und die Tresore konnten wir nicht anschauen. Aber den Palazzo, also wirklich von der Banca d'Italia, der war schon sehr beeindruckend. Auch die Räumlichkeiten zu sehen, wo immer der Gouverneur der Banca d'Italia den Jahresbericht vorliest, durften wir nicht hinein. Durch einen Umweg ist es uns aber gelungen, hineinzugelangen. Das ist schon beeindruckend. Und vor allem auch beeindruckend sind die Kunstwerke, die in den Räumlichkeiten der Banca d'Italia sind.
Nah dran gehen in die spannende Welt der Genossenschaften. Dem Podcast des Raiffeisenverbandes Südtirol. Heute mit Vicky Rabensteiner.
Christina Pupp, die bis vor kurzem die Direktorin der Raiffeisenkasse war. Herzlich willkommen, Christina.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Was sind für dich Werte, die du lebst? Bist du als Frau in der Bankenwelt, bist du materialistisch geworden in dieser Zeit? Wie würdest du dich beschreiben?
Materialistisch überhaupt nicht. Also ich kann mich wirklich sehr gut mit der Philosophie von Friedrich Wilhelm Raiffeisen identifizieren, dass man einer für alle für eine, dass man wirklich ein offenes Herz hat. Eher und bodenständig und wie gesagt, mein Großvater mit dem Hut in der Hand kommt man durch das ganze Land, bleibt am Boden, Die Arbeit, ich bin zwar kleinwüchsig und die Arbeit ist auch am Boden. Und das hat mich immer auch das ganze Leben eigentlich geprägt. Nein, ich lege Wert auf Qualität, aber es muss nicht Quantität sein. Also Qualität schon, aber auch nicht auf Statussymbole, das liegt mir fern. Also Statussymbole brauche ich keine.
Du hast hingegen gesagt, du hast eigentlich ein großes Herz. Wenn jemand um Hilfe bittet, wirst du nie Nein sagen. Also diese soziale Ader ist auch etwas, was dich zum Ethical Banking sehr stark hinzieht in der Raiffeisenwelt. Wie würdest du diesen Aspekt deiner Persönlichkeit beschreiben?
Also ich, wie gesagt, eine große soziale Ader, die vielleicht hier und da auch ausgenutzt wurde. Aber wie gesagt, wenn ich als Beispiel die sogenannten bei den Überziehungskrediten war ich wirklich sehr großzügig, wurde ich aber auch bisher nie enttäuscht, muss ich auch dazu sagen, wo meine Kollegen, also Mitarbeiter oft gesagt haben, nein, das können wir jetzt nicht machen. Aber wenn wieder jemand gekommen ist, nein, er muss in die Apotheke, er muss für ein Kind, für einen Arztbesuch, er braucht da eine kleine Überziehung, dann konnte ich einfach nicht Nein sagen. Also ich glaube, das beschreibt mich schon in der Richtung. Und auch Ethical Banking, wenn man also in Asien die Projekte, die dort gestartet wurden, oder in Afrika, die haben mich schon immer sehr beeindruckt. Und wir hatten auch einmal an einem Weltspartag Frauen, ich weiß nicht, waren die aus dem Tibet, bei uns im Hause. Und das war schon sehr beeindruckend, wie diese Frauen aber durch Ethical Banking sich selbst was aufgebaut haben. Daneben, das war toll, das hat mich beeindruckt.
Dir gefällt es auch, Biografien zu lesen. Also auch jetzt wirst du mehr Zeit haben, dich dem Lesen hinzugeben. Ja.
Also Biografien gefallen mir sehr gut, vor allem auch aus der Geschichte, dass ich mehr lernen kann. Ich habe jetzt zum Beispiel auf dem Nachttisch eine Biografie von Helmut Schmidt liegen. Die hat er geschrieben Anfang 2000. Und wenn ich diese Ideen jetzt, welche Ideen er dort hatte, vergleiche, wie jetzt die geopolitische Lage ist, dann ist es schon beeindruckend, wie er das gesehen hat und was dann passiert ist.
Es gab aber auch in deiner Zeit, hast du gesagt, manchmal Erlebnisse, wo man mit einem kleinen Lächeln zurückblickt. Ich sage nur das Stichwort Abendessen am Gardasee nach einer Computermesse in Mailand. Du warst eine der wenigen oder vielleicht die einzige Frau vor Ort. Was hat sich da abgespielt?
Wie gesagt, das war im Jahr 89. Ich war gerade ein Jahr verheiratet. Dann war in die Computermesse des MAU in Mailand und ich bin mit meinem damaligen Chef und einer Gruppe mehrerer von Geschäftsführern und Obmann auf die MAU gefahren. Auf der Rückfahrt gab es ein Abendessen am Gardasee und vis-à-vis am Tisch saß ein Obmann, jetzt ist er in Pension, war lang Obmann einer Raiffeisenkasse, der fragte mich, ob ich verheiratet bin, habe ich mit Ja beantwortet und dann wirklich mit ernstem Gesicht fragte er mich, was ich dann hier jetzt mache und was ich auf einer Computermesse mache, ob ich nicht zu Hause sein sollte und dem Mann das Abendessen vorbereiten sollte. Ich glaube, der Anfang war ein Scherz, aber dem war tot ernst und ich konnte dann nur schmunzeln. Der ganze Tisch war aber auf meiner Seite, also hat für mich Partei ergriffen. Aber jedes Mal, wenn ich diesen Obmann gesehen habe an einer Tagung, das ist mir eingefallen. Also es war das, aber wirklich das Einzige, wo jemand im Ernst, also wirklich was Frauen in der Führung, einen Einwand gehabt hätte.
Hingegen ganz anderes, was man dir zugetraut hat, es ist eine andere Anekdote zum Thema, nennen wir es Geldtransport. Du bist einmal recht unbedarft nach Bozen gefahren und musstest etwas abgeben. Möchtest du uns das kurz erzählen?
Ja, ich war gerade, glaube ich, einen Monat in der Bank, also im Herbst 84. Und dann hat mich eben mein damaliger Chef gesagt, ich soll mit ihm nach Bozen fahren. Ich müsste was, er hatte eine Sitzung, müsste was bei der Bank Italia abgeben. Und zur damaligen Zeit war es so, dass man von den Staatspapieren die Zinsscheine musste noch materiell entweder in die damals hieß es noch Zentralkasse, in der Raiffeisen Landesbank bringen und dann wurde es weitergeleitet an die Banca d'Italia. Aber um Geld zu sparen, haben das auch hier und da Mitarbeiter gemacht. Hat mir das Kuvert in die Hand gedrückt. Ich hatte keine Ahnung, was ich in meiner Handtasche mittrug. Bin dann zur Banca d'Italia gegangen, habe das Kuvert abgegeben, ein anderes Kuvert mitbekommen und dann bin ich mit ihm wieder von Bozen nach Sterzen gefahren. Dann fragte er mich, ob ich weiß, was ich transportiert hatte. Und so, keine Ahnung. Ja, ich hatte Zinsscheine im Ausmaß von 3 Milliarden Lire in meiner Handtasche durch die Lauben in Bozen bin ich zur Banca d'Italia gegangen. Unauffällig und kostenloser Geldtransport und ungefährlich.
Und wahrscheinlich war es die Attitüde, indem du keine Angst ausgestrahlt hast, hat auch niemand Verdacht geschöpft.
Nein, oder sicher nicht.
Dass hier viel Geld transportiert wird. Ist es auch so gewesen in all diesen Jahren, dass du deinen Mitarbeitern eben so ein so großes Vertrauen geschenkt hast, dass du gesagt hast, ich traue den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern etwas zu, auch große Herausforderungen?
Ja, Also das, wie gesagt, ich habe Vertrauen, immer Vertrauen empfunden, sei es von meinen Vorgängern, auch von Verwaltungsräten. Und dieses Vertrauen habe ich auch weitergegeben. Weil ich habe gesehen, wenn man jemandem vertraut, dann entspricht auch, man kommt auch das zurück, das Vertrauen, das man gibt. Und ich glaube, auch durch dieses Vertrauen konnten auch viele Mitarbeiter wachsen. Also ich habe immer versucht, mich zurückzunehmen, schon im Hintergrund zu steuern, aber im Vordergrund stehen die Mitarbeiter mit ihren Leistungen, die sind sichtbarer nach außen.
Jetzt muss ich am Ende unseres Gesprächs vielleicht noch einmal fragen, du redest mit so viel Energie und so viel Freude. Wie ist es denn eigentlich, effektiv in den Ruhestand einzutreten? Viele, vor allem Männer, haben ja Angst davor, dass man in die Bedeutungslosigkeit abstürzt, dass einem die Arbeit fehlt, dass einem die Ansprechpartner fehlen. Wie fühlt es sich an für dich?
Also, dass ich in Bedeutungslosigkeit falle, habe ich kein Problem. Also, mir war es auch nie wichtig, im Mittelpunkt zu stehen. Aber ich glaube, diese Freundschaften werde ich weiterhin pflegen. Ich habe eine Tätigkeit habe ich mitgenommen, und zwar, wir haben eine Immobiliengesellschaft, ein Gebäude, das wir gekauft haben, das wir jetzt also renovieren, restaurieren. Dort werde ich noch eingebunden sein. Aber ansonsten möchte ich jetzt schon noch irgendwo ein oder anderen, ich bezeichne mich jetzt als Gelegenheitsarbeiterin, hier und da irgendwo mitzuarbeiten. Aber sonst fühle ich im Moment da wirklich also ein Loslassen, die Verantwortung ist weg. Und die habe ich gerne losgelassen, weil die Verantwortung, die ist in den letzten Jahren schon, die hat stark zugenommen. Und das war irgendwann in den letzten halben Jahr war es irgendwie auch eine Last für mich. Und das wollte ich nicht. Also Verantwortung weg, arbeiten schon, aber ohne Verantwortung.
Das bringt mich jetzt zu meiner letzten Frage, Christina. Wann kannst du von dir sagen, dass du am glücklichsten bist?
Also es gab viele glückliche Momente, Glücksmomente immer wieder. Aber am glücklichsten bin ich doch, wenn es meiner Tochter gut geht und sie zufrieden ist. Dann ist für mich die Welt in Ordnung.
Danke, Christina Pupp. Danke unserem Gast für das sehr kurzweilige Gespräch heute.
Danke, war sehr angenehm.
Und danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und hören Sie wieder rein in unseren Podcast, wenn es heißt, nah dran gehen, Menschen und ihre Geschichten in Südtirols Raiffeisen Genossenschaften. Danke fürs Dabeisein.
Nah dran gehen in die spannende Welt der Genossenschaften. Dem Podcast des Raiffeisenverbandes Südtirol.